Herzlich willkommen zum Teil 6 unserer Online-GBS. Dieses Mal befinden wir uns tatsächlich mitten im zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes und ich freue mich sehr, heute wieder ein Stück voranzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht aus der Arbeit, aus dem persönlichen Leben, aus dem Sport, da wird es klassischerweise oft zitiert oder gebraucht, aber es ist sehr oft so, dass man in bestimmten Phasen einer Sache, zum Beispiel einer Arbeit, eines Projekts, eines Turniers oder sonst was, immer wieder auf das Ziel hinweist. So ist es zum Beispiel, dass wenn die Spieler bei einem Fußballturnier im Finale einlaufen, müssen sie am Pokal vorbeilaufen. Oder eben auf der Arbeit, da hört man das immer wieder von Chefs, die sagen, Mensch, schaut mal, das sind unsere Ziele. Es sind nur drei Statements zum Teil oder vielleicht nur ein Slogan und der wird immer wieder forciert und anvisiert. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist, aber in diesem Text, den wir bis jetzt angeschaut haben, aus 2. Timotheus im zweiten Kapitel, kommt ganze viermal die Wendung Jesus Christus vor. Viermal gebraucht Paulus innerhalb dieser Verse, innerhalb von 10 Versen, die Wendung Jesus Christus oder Christus Jesus, um seinen Jünger auf Jesus hinzuweisen. Um zu sagen, Timotheus, es geht um Jesus Christus. Es ist dem Apostel also wichtig, inmitten dieser Imperative, die er immer wieder verwendet, inmitten dieser Aufträge und auch der Schwere der Verfolgung, die Timotheus erleiden muss, auf Jesus hinzuweisen. Und natürlich Paulus selber auch. Er weiß aber, wovon er redet. Hätte er Jesus nicht, wäre alles vergeblich. Es ist wichtig, dass auch wir Christen in unserem Alltag unseren Blick immer und immer wieder auf Jesus Christus hinrichten, hochrichten, ausrichten. Ansonsten ist unser Alltag beschwerlich. Ansonsten ist unser Alltag vielleicht auch sinnlos. Nachfolge ist keine leichte Sache. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen lassen. Und ich möchte heute nicht mit einem Abschnitt aus 2. Timotheus beginnen, sondern eben mit einem Abschnitt aus Hebräer 12. Und es ist wirklich im Verlaufe der letzten Jahre zu einem meiner Lieblingsabschnitte geworden. Und den möchte ich mit euch lesen. Hebräer 12, 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Lasst uns also mit Ausdauer laufen den Kampf, indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir dieses Ziel fixieren, indem wir uns gegenseitig anspornen, Jesus nachzufolgen. Wenn es nämlich in unserem Leben ausschließlich um Jesus geht, wenn wir uns um ihn drehen und nicht versuchen, ihn in unser Leben zu integrieren, als vielleicht eine Randnotiz oder als sonst irgendetwas, sondern wenn unser Leben nach ihm ausgerichtet ist, dann werden wir ein wunderbares Leben leben. Es wird nicht leicht sein. Es wird uns vielleicht auch nicht immer locker von der Hand gehen. Aber es wird wundervoll sein. Und damit möchten wir uns heute befassen im 2. Timotheusbrief. Und jetzt können wir den 2. Timotheusbrief aufschlagen. Und zwar eben im 2. Kapitel, wie schon erwähnt. Und zwar lesen wir heute die Verse 8 bis 13. Also 2. Timotheus 2, 8 bis 13. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Unser Abschnitt heute beginnt also wiederum mit einer Ausrichtung auf Jesus Christus. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Weißt du, vor kurzem habe ich mit einem Freund telefoniert und er sagte mir, wenn man die Bibel ausschließlich so liest, dass alles, was darin geschrieben steht, zur Verherrlichung Gottes dient, dann fällt es, also so hat er es gesagt, dann fällt es mir leicht, die Bibel zu verstehen. An manchen Stellen zumindest. Wenn wir uns immer wieder hinterfragen, wieso handelt Gott so oder was ist das? Es dreht sich alles nur um Jesus. Es dreht sich alles nur um Gott. Es gilt letztendlich immer, Gott zu verherrlichen. Jesus steht im Endeffekt über allem. Und das lesen wir auch in Römer 11, Vers 36. Direkt die erste Parallelstelle, die wir uns auch schon mal im Rahmen dieser GBS angeschaut haben. In Römer 11, Vers 36, da steht Folgendes: Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also, Jesus Christus ist Dreh- und Angelpunkt von allem. Und wenn wir die Sachen, die wir lesen und vielleicht auch nicht verstehen, aus dem Licht betrachten, dass wir sagen, es geht nur um Jesus Christus, dann werden uns Dinge leichter fallen. Wir werden uns das mal anschauen. Alles auf der Erde geschieht zu seiner Verherrlichung. Auch wenn wir zum Beispiel im Alten Testament viele Dinge lesen, die wir nicht verstehen. Wie kann Gott handeln? Es dient zu seiner Verherrlichung. Oder sonst irgendetwas. Es geschieht nichts, dass wir Menschen geehrt werden. Es passiert nichts auf dieser Welt, dass wir Menschen in den Mittelpunkt rücken, sondern alles geschieht, sogar dieser Virus, um dass er verherrlicht wird. Deshalb glaube ich, ist es in unserem Dienst für Gott und in unserem Leben für Jesus wichtig, dass unsere Gedanken auch von Jesus erfüllt sind. Wes das Herz voll ist, dessen übergeht der Mund, so heißt es in den Evangelien, das sagt Jesus selbst. Und Paulus benutzt hier wiederum einen Imperativ, in dem er sagt, halte im Gedächtnis. Denk daran, halte es dir im Gedächtnis. Dieser Imperativ, der hier jetzt steht, halte im Gedächtnis, der steht allerdings im Aktiv. Also das bedeutet, Timotheus musste schon etwas dafür tun, um sich dessen immer wieder zu erinnern. Ich glaube, eine der größten Mankos im Leben eines Menschen, auch in meinem Leben, ist das Vergessen. Ich glaube, da könnten wir jetzt alle hunderte von Beispielen erzählen, wo wir mal Dinge vergessen haben, wo wir mal irgendwie, ja, wo uns was Dummes passiert ist, wo wir was Wichtiges vergessen haben oder auch was Unwichtiges. Ich glaube, das Vergessen lesen wir auch zuhauf in der Bibel. Allein im Alten Testament können wir sehr, sehr oft lesen, dass ja das Volk Israel Gott vergaß. Dann lebten sie jahrzehntelang irgendwie fern von Gott, bis Gott sie wieder zu sich holte und so weiter und so fort. Sie vergessen, Menschen vergessen. Nun, letztes Mal hatten wir uns schon Verse aus 5. Mose 6 angeschaut. Dieses Mal werden wir zwei weitere Verse aus diesem Abschnitt nehmen, die meines Erachtens nach sehr wichtig sind, weil, wisst ihr, Gott hat uns ja geschaffen. Gott hat uns Menschen ja geschaffen und er hat auch das Volk Israel geschaffen. Und er weiß, wie wir Menschen sind und deswegen gibt er dem Volk folgenden Auftrag. Er sagt in 5. Mose 6 die Verse 8 und 9, also vorher hatten wir gelesen, du sollst es deinen Kindern weitergeben und die sollen es ihren Kindern weitergeben und so weiter. Und jetzt kommt's, 8, und du sollst sie, also praktisch die Worte, die ich dir heute gebiete, zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also hier ganz praktische Dinge, die wirklich praktisch sind, die man tun kann, plastisch tun kann, um sich an Gott zu erinnern. Es gibt heute auch noch immer wieder diese sogenannten Gebetsriemen. Wenn ihr das mal eingebt, irgendwie in Google oder irgendwelche Bilder sucht, dann werdet ihr sehen, wo Menschen sich Riemen gebunden haben oder auch so kleine Kästchen auf der Stirn haben. Wer in Israel schon mal war, hat es vielleicht auch schon mal gesehen, vielleicht auch schon mal hier in Deutschland. Aber die Menschen haben es wirklich praktisch gemacht. Sie haben gesagt, ich möchte mich daran erinnern und deswegen binde ich mir Erinnerungen und so weiter und so fort. Schreibe es dir an deine Pfosten des Hauses sogar, dass du es nicht vergisst. Wie gesagt, Gott kennt uns und er weiß, dass wir vergesslich sind. Aber wenn es eine Sache gibt in unserem Leben, die wir nicht vergessen dürfen, dann ist es Gott. Dann ist es das, was er für uns getan hat. Dann ist es das Heil, das er uns bereitet hat. Das dürfen wir niemals in unserem Leben vergessen. Leider vergessen wir oft nicht nur das, was Gott uns getan hat, sondern auch Gott selbst. Wir leben so, als wenn es Gott nicht geben würde. Wir handeln so, als ob Gott, ja, wie vorhin schon erwähnt, eine Randnotiz wäre. Aber es ist nicht so. Gott möchte der Herr in unserem Leben sein. Und deswegen fordert der Paulus den Timotheus hier auf, halte im Gedächtnis Jesus Christus, tue etwas dafür. Nun, vielleicht ist es ja bei uns auch so, dass wir kreativ werden können und uns vielleicht mal irgendwelche Sachen ins Haus hängen sollten. Dinge, die Gott, wie Gott uns mal geholfen hat oder wo er Gebete ganz krass erhört hat, wo in unserem Leben Dinge passiert sind, dass wir sie ja nicht vergessen und dass wir überhaupt auch Gott in unserem Leben nicht vergessen. Ich glaube, da können wir nicht kreativ genug sein. Alles soll sich nämlich um Gott drehen, auch unser normalster Alltag. Weiter redet Paulus hier in Vers 8 darüber. Natürlich richtet er den Blick auf Jesus und dann gibt er Jesus zwei Attribute mit. Und zwar ist es das erste, aus dem Samen Davids und der aus den Toten auferstanden ist. Zwei Dinge, die Jesus ganz klar als den Messias ausweisen an dieser Stelle. Ganz klar ist es so, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um sich selbst als den Messias auszuweisen. Und das soll Timotheus sich immer im Gedächtnis haben. Es ist nicht irgendein Mensch, es sind nicht irgendwelche Formeln, die du auswendig lernen sollst, Matheaufgaben, Vokabeln oder sonst was, sondern es ist Jesus, das ist das Wichtigste. Darum soll es gehen, Timotheus, in deinem Dienst für Gott. Es ist gut, wenn wir Schulaufgaben können, auch wenn es manchmal nur stupides Auswendiglernen ist. Aber trotzdem, hier geht es um weit mehr. Halte dir im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist. Paulus findet es nicht zu viel, hier immer wieder von Jesus zu reden. Es ist ihm wichtig. Er gibt es seinem Jünger mit und er sagt zu ihm, denk da dran. Es ist ihm nicht überdrüssig, Jesus immer wieder zu fokussieren und ins Zentrum zu stellen. Es ist und bleibt nun mal das Fundament unseres Glaubens und daran dürfen wir nicht rütteln. Das sollten wir auch nicht zu wenig haben. Wenn man ein Haus baut, achtet man vor allem aufs Fundament. Paulus betont hier eben die Vormachtstellung unseres Herrn. Timotheus hatte Jesus selbst ja nie kennengelernt. Und deswegen war es wichtig, dass Paulus ihm erzählte. Und Timotheus hat ja auch viel mitbekommen, wer Jesus ist und was er getan hat. Diese Überlieferungen haben wir ja heute und aufgrund dessen können auch wir Jesus kennen und wissen, was er getan hat. Der Sohn Davids, der aus den Toten auferstanden ist. Er alleine ist berechtigt, der Messias zu sein. Nun, laut den Prophezeiungen musste Jesus nun mal ein Nachkomme Davids sein und er musste aus den Toten auferstehen. Und beides hat er getan. Jesus ist also der Messias. Dieses Evangelium bzw. diese Botschaft war Kernbestand von Paulus Botschaft geworden. Er verkündigte nichts anderes als das Evangelium. Natürlich war er ein Evangelist in besonderer Weise vielleicht auch, aber trotzdem war er, wie schon vorhin gesagt, niemals müde, das Evangelium weiterzuerzählen. Hier, 1. Korinther 15, wo er sich ganz klar auf das beruft, was er gesagt hat und wo es nur ums Evangelium geht, nur um Jesus. 1. Korinther 15, 1-5. Ich erinnere euch, aber ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem auch ihr feststeht. Also Paulus hatte das Evangelium denen schon mal verkündigt und jetzt wiederholt er es, er bringt es wieder zurück ins Gedächtnis, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen und dann geht diese Argumentationskette weiter. Also er gründet sich hier ganz klar, Paulus, auf dem, was geschrieben steht und was ihm überliefert wurde. Dieses Evangelium ruft er ins Gedächtnis, genauso auch in 1. Thessalonicher. Ist nicht ganz so weit weg wie 1. Korinther. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Auch hier ruft er es den Menschen wieder ins Gedächtnis, indem er sagt, denn unser Evangelium ist nicht im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Es war Kernbestand seines Evangeliums. Ich habe jetzt hier noch eine Römerstelle, die könnt ihr gerne nachschlagen. Das machen wir jetzt nicht. Paulus meint genau das, wenn er darüber redet, dass es mein Evangelium ist, hier in 2. Timotheus 2,8. Nach meinem Evangelium. Paulus gibt dieses Wort weiter. Und er weiß genau, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Und er stützt zugleich sein eigenes Leben darauf. Das Evangelium ist demnach auch der Grund dafür, dass Paulus gegenwärtig leidet. Aber es macht ihm nichts aus, offensichtlich, wie er hier immer wieder schreibt, weil er weiß, dass es die Wahrheit ist. Es ist seine Bestimmung, es ist sein Auftrag. Weiter geht es dann in Vers 9, wo er dann schreibt, in dessen Dienst ich Leiden erdulde. Manche Ausleger sind sich uneins darüber, ob sich nun der Dienst auf Jesus Christus oder eben auf das Evangelium bezieht, also das, was Paulus hier sagt. Meines Erachtens nach spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle, denn wie er bereits im Vorfeld betrachtet, in Kapitel 1, dieses Filetstück, was wir uns angeschaut haben über das Evangelium, ist Jesus ja gleich das Evangelium. Es gibt ja keinen Unterschied. Nimm das Evangelium und Jesus, du kannst es nicht trennen. Das Problem ist, dass man es heutzutage immer wieder versucht. Wenn wir Jesus separat betrachten vom Evangelium, dann trennen wir eigentlich auch das Fundament unseres Glaubens. Wenn wir Zweifel an Jesus zulassen, lassen wir automatisch auch Zweifel am Evangelium zu. Und wenn wir sagen, das Evangelium kann man nicht so ganz so betrachten, dann zweifeln wir automatisch auch an Jesus. Von daher spielt es eigentlich keine Rolle. Das eine wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn wir das andere irgendwie ankreiden. An Jesu Autorität rütteln wir nicht, genauso wenig wie an der Autorität des Evangeliums. Und in dessen Dienst, in Jesu Dienst, in des Evangeliums Dienst, leidet Paulus nun diese Ketten. Er leidet sie sogar wie ein Übeltäter, so beschreibt er es selber. Dieses Übeltäter, dieses Wort ist uns bekannt in der Bibel. Es kommt tatsächlich sehr selten vor, aber wir kennen es. Und zwar lass uns mal aufschlagen in Lukas 23. Vielleicht weiß ja schon einer von uns, wer denn hier als Übeltäter beschrieben wird. Lukas 23, die Verse 32 und 33, da steht: Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Klar kennen wir diese zwei Übeltäter. Diese Menschen, die dort, wenn man das so sagen kann, zu Recht hingen, weil sie Dinge in ihrem Leben falsch gemacht hatten. Im Gegensatz zu dem, der in der Mitte hing, Jesus Christus. Aber selbst Jesus richteten sie hin wie einen Übeltäter. Und so eben auch den Paulus. Menschen, die etwas falsch gemacht hatten, verdienten den Tod. Auch heute gibt es noch die Todesstrafe. Paulus, wenn er also nun wegen des Evangeliums einsitzt im Gefängnis und als Übeltäter behandelt wird, dann wissen wir, wie weit die Gesellschaft damals gekommen war. Hier war man nämlich ein Schwerverbrecher und er lag in der Todeszelle. Man muss sich das mal überlegen. wie weit eine Gesellschaft kommen konnte, wie eben damals zum Beispiel die Römer, dass sie einen Menschen aufgrund dessen, weil er christliche Botschaften verbreitet hatte, hinrichten wollten und auch hingerichtet haben. Wir wissen, dass ja hier Kaiser Nero regierte. Genau das Gegenteil von dienen eigentlich in Kaisersprache. Und er verfolgte die Christen auf übelste Art und Weise. Er war wirklich ein unfassbar grausamer und brutaler Kaiser. Und er richtete Christen hin. Er hatte einen so großen Hass gegenüber den Christen. Einfach nur deswegen, weil sie Jesus lieb haben. Ich habe mich mal gefragt, denn die Menschen in Rom, die sind ja nicht irgendwie zurückgebliebener als wir heute zum Beispiel. Die sind ja nicht irgendwie dümmer, nur weil das 2000 Jahre her ist. Nein, ich glaube sogar, dass die Menschen damals in Rom, dass das kluge Leute waren, dass sie gebildet waren. Nur weil wir heute Strom haben und so weiter, heißt es nicht, dass wir fortgeschrittener sind in unserem Intellekt. Wenn es schon damals so weit kommen konnte, dass Christen verfolgt wurden und hingerichtet wurden wie Übeltäter, dann möchte ich die Frage leise stellen, kann es bei uns denn nicht auch so weit kommen? Kann es bei uns denn nicht auch sogar relativ schnell so weit kommen? Wir erinnern uns, Nero hatte die ganze Stadt angezündet und hat gesagt, die Christen waren es, und alle haben gesagt, okay, die Christen waren es, fertig, aus. Ich glaube, dass es sogar heutzutage auf der Welt sehr schnell passiert, dass Christen hingerichtet werden und eben auch schon immer wurden. Im Zweiten Weltkrieg, da wurden auf einer philippinischen Insel 11 Missionare hingerichtet. Einer von ihnen, Dr. Francis Rose, er schrieb die sogenannte Hymne der Märtyrer. Sie ist auf Englisch geschrieben und ich lese nur die Übersetzung vor des dritten und des vierten Verses. Auf Deutsch hört sich's nicht so rhythmisch an, nicht so, es reimt sich halt eben nicht auf Deutsch, weil es ja die wörtliche Übersetzung ist. Aber der Inhalt, der geht klar dabei hervor, was dieser Mann geschrieben hat. Ich lese vor. Zehntausende Christen drängen nach Haus aus Löwenkäfigen und Katakomben. Sie widersetzen sich dem Feuer und Schwert und Raubtieren für Christus. Ihren König starben sie gern. Mit glaubenden Augen schauen wir heute, wie der vom Kreuz geführte Zug sich hoch windet auf Golgatha. Immer und immer wieder. Wir steigen hinauf, o Christus, um dir zu folgen. Und diesen letzten Vers will ich doch auf Englisch vorlesen. Up lives repeated Calvary, we rise, O Christ, to follow thee. Ich find's sehr schön, wie dieser Mann es schreibt, auch ebenso im Angesicht des Todes. Für Christus zu sterben ist ein Gewinn. Für Christus zu sterben ist für Paulus und eben auch für diesen Doktor, der hier dieses Lied gedichtet hat oder diese Hymne, ein normales Martyrium, wenn man das so sagen möchte, weil Christen immer von der Welt gehasst werden. Wir leben in einer Gnadenzeit in Deutschland, wo Christen mehr oder weniger akzeptiert werden, wo es noch nichts Schlimmes ist, Christ zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass das unsere Einstellung sollte für den Dienst für unseren Herrn oder im Dienst für unseren Herrn. Alles zu geben, bereit zu sein, sogar Nachteile hinzunehmen. Hauptsache, unser Jesus wird geehrt mit unserem Leben. Denn eine Gewissheit haben wir, beziehungsweise hat Paulus dennoch, und die geht in diesem Vers 9 noch vor, der letzte Satz, den er hier sagt, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das ist herrlich. Ja, ich bin gekettet, sagt Paulus, ich komme hier nicht mehr raus, ich schreibe dir aus der Todeszelle heraus, aber eine Sache: das Wort Gottes ist nicht gekettet. Es ist frei. Kein Mensch kann es einfangen, weil Gott sich selbst für dieses Wort verbürgt hat. Durch die Geschichte hindurch ist es wirklich wunderbar zu sehen, wie Gott sein Wort niemals im Stich gelassen hat. Wie er, wie gesagt, sich immer hinter sein Wort stellt und es niemals loslässt. Matthäus 24, da sagt Jesus die wahrscheinlich auch sehr bekannten Worte, aus dem Vers 35, wo es dann heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ewiges Gut halten wir hier in den Händen. Etwas, für das Gott selbst sich verbürgt hat, für das Jesus Christus gerade gestanden ist und sagt, dieses Wort wird niemals vergehen. Alles auf dieser Welt ist vergänglich, aber niemals meine Worte. Selbst wenn die Verkündiger des Evangeliums hinter Gitter gesperrt wurden, wenn sie hingerichtet wurden, wenn Menschen, die an Jesus glaubten, ja, verbrannt, getötet und sonst was wurden, ist dieses Wort nicht untergegangen über die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende. Sogar John Bunyan, ich weiß nicht, ob er so bekannt ist, er schrieb aber das Buch Die Pilgerreise. Und es ist eine sehr, sehr lange Zeit, über Jahrhunderte hindurch, nach der Bibel das weit verbreitetste und meistverkaufteste Buch gewesen auf dieser Welt. Er selbst saß eben im Gefängnis, weil er ein Evangelist war und weil er sich nicht davon überzeugen lassen wollte, dass das, was er redet, Quatsch ist, sondern er sagte, nein, es ist die Wahrheit, und er saß ein. Jetzt hatte er eine Zelle, wo ein Fenster drin war, aber man konnte durch dieses Fenster weder rein noch raus sehen. Und es war nämlich eine Mauer direkt an diesem Fenster gebaut. Aber trotz allem konnte er aus diesem Fenster herausrufen und diese Mauer trug den Schall raus bis hinter die Mauer. Also ich kenne dieses Gebäude nicht, aber es war so, dass sich hinter dieser Mauer Hunderte von Menschen immer wieder versammelten und seinen Worten lauschten. Er rief also mit lauter Stimme mehrfach das Evangelium dort raus und die Menschen konnten sich eben zu Hunderten unter das Wort Gottes stellen. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ebenso in den Katakomben Roms. Vielleicht hat Paulus diese Katakomben auch besichtigt oder gesehen oder keine Ahnung damals. Aber es ist ein über 600 Meilen langes Tunnelwerk unterirdisch in Rom, das die Christen damals über 300 Jahre lang gebaut hatten, weil sie sich eben verstecken mussten. Sie lebten dort und nur sie kannten sich eigentlich darin aus. Christen lebten in dieser Untergrundkirche und man kann hier überall den Satz lesen, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Genau das, was Paulus hier schreibt. Selbst obwohl in China in den 50er Jahren die meisten Christen, von denen es damals gerade mal ungefähr 700.000 gab, getötet wurden, hingerichtet wurden und verfolgt wurden, gibt es heute in China schätzungsweise 30 bis 100 Millionen Christen. Gottes Wort ist nicht gebunden. Niemand kann es auslöschen. Wir sollten es viel lieber gebrauchen, um uns dadurch verändern zu lassen. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und dann geht es schon weiter in Vers 10. In diesem Vers bekommen wir einen weiteren Einblick in das Herz des Paulus, in seine Leidenschaft, in dem er sagt, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Darum oder deshalb ertrage ich das alles, bezieht sich klar auf das davor, was er gesagt hat. Ich sitze im Knast, ich habe hier eigentlich nichts, aber ich ertrage es standhaft, weil ich einen Auftrag habe. Denn damit die Auserwählten Errettung erlangen. Nun, ich denke, das Thema Auserwählte ist ein großes Thema. Es ist auch ein schweres Thema, möchte ich sagen. Und es würde den Rahmen von hier und von diesem Text auch sprengen, wenn wir darüber reden würden, wie Gott es getan hat. Es ist auch, glaube ich, ein großes Geheimnis, wie Gott wirkt und wen Gott erwählt. Aber dass es Auserwählung gibt, kann man nicht leugnen, weil die Bibel redet darüber. Und es fängt auch schon ganz früh an. Es fängt sogar schon sehr früh an, als Gott zum Beispiel den Abraham einfach nahm und mit ihm anfing, Geschichte zu schreiben über das Volk Israel und so weiter und so fort, bis nach Pfingsten, wo dann auch die Heiden das Evangelium annehmen konnten. Paulus gibt hier also ein starkes und zugleich aber auch sehr schwer zu verstehendes Gedankengut mit. Im Neuen Testament reden die Schreiber relativ viel über die Auserwählung und über die Auserwählten, aber heute wagen wir nur einen kurzen Abriss darüber, um zu verstehen, was Paulus hier meint. Zum Beispiel schreibt 1. Petrus 1 auch darüber, Und zwar die ersten zwei Verse im ersten Kapitel. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede sei oder werde euch mehr und mehr zuteil. Ja, also auch hier in Vers 2, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes. Oder eben noch ein Vers dazu in Epheser 1, Vers 4. Wo es auch ganz klar um die Auserwählten geht. Und zwar schreibt hier Paulus dann, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also hier wird sogar noch ein Zweck der Auserwählung angegeben, und zwar damit wir heilig und tadellos seien, wir, die auserwählt sind. Es ist, wie gesagt, sehr schwer zu verstehen, was Paulus hier meint, aber wir wollen versuchen, es aufzuschlüsseln. Die auserwählt sind, an diese Christen oder beziehungsweise die Christen oder die Menschen, die auserwählt sind, die Paulus hier erwähnt, sind aktuell noch keine Christen. Weil Paulus schreibt nämlich, dass sie das Heil auch erlangen werden. Also es ist in der Zukunft. Es kommt noch zu diesem Punkt. Jetzt ist es noch nicht so. Wir müssen davon ausgehen, oder wir wissen es, dass kein Mensch sich das Heil selber nehmen kann. Kein Mensch kann sagen, ich nehme mir jetzt das, was Jesus getan hat am Kreuz und mache es zu meiner persönlichen Realität. Das geht nicht. Ich glaube, wir haben uns auch in dieser GBS-Folge schon mal Johannes 6, Vers 65 angeschaut und durchgelesen, wo Jesus sagt über seinen Vater auch eine Eigenschaft. Und zwar steht dort in 6,65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Also niemand kann zu Jesus kommen, außer Gott tut es. So lesen wir es hier. Trotzdem haben wir andererseits auch die Aufforderung, das Evangelium weiterzuerzählen. Ja, das lesen wir oft in Matthäus 28 und auch sonst in der Apostelgeschichte. Manche würden jetzt natürlich fragen, ja, aber wozu muss ich dann noch evangelisieren, wenn Gott sowieso seine Erwählten nimmt und sie zu seinen Nachfolgern macht? Warum sollte ich das dann noch tun? Gut, ich denke, Gott möchte seine Kinder, seine Nachfolger dazu gebrauchen, um eben das Wort der Wahrheit in diese Welt hineinzutragen. Denn das Wort oder durch das Wort entsteht Glauben. Wir können es nämlich in Römer 10, Vers 17 lesen. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also ist wieder Gottes Wort, das Evangelium, Jesus Christus dafür verantwortlich, dass es überhaupt Glauben gibt. Oder eben in Epheser 2, Vers 8, wo dann steht, denn durch die Gnade seid ihr errettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk. Aus Gnade seid ihr errettet, aufgrund des Glaubens, aber ihr habt nichts dafür getan, es ist Gottes Geschenk an euch. Der Mensch kann also nichts für seine eigene Rettung tun. Es ist und bleibt Gottes Gnade. Dennoch gebraucht Gott eben die Hingabe seiner Kinder, um dieses Wort in die Welt zu tragen. Und hieraus schafft Gott dann den Glauben, der den Auserwählten zu einem Kind Gottes wiederum macht. Und wegen dieser Tatsache, weil er weiß, dass Gott noch etwas vorhat auf dieser Erde, es gibt noch Generation um Generation um Generation von Gläubigen, bis er eben wiederkommt, möchte er sich einreihen in diese Kette und möchte sagen, ich möchte dafür mitverantwortlich sein, mithelfen, mit dabei sein in Gottes großer Erlösung, in Gottes großem Erlösungsplan, dass die Menschen von ihm hören und dadurch zum Glauben kommen. Es ist vielleicht echt nicht leicht zu verstehen, aber Paulus sieht sich hier als Kette in einem großen Glied, indem er sagt, damit die Auserwählten die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Vielleicht kann man das mal so vergleichen. Stellen wir uns mal vor, wir arbeiten am Band in einem großen Motorenwerk. Von mir aus nimmt VW, Daimler, Porsche irgendwo. Und wir sind dafür verantwortlich, Wischerarme herzustellen und sie nachher an ein Auto dran zu schrauben. Während ich jetzt diesen Wischerarm mache, dann denke ich dabei daran, dass dieser Wischerarm dazugehört, dass nachher ein großes Auto entsteht. Ohne diesen Wischerarm könnte er nichts sehen, wenn es regnet oder sich auch nicht die Scheibe putzen. Ich muss das Große und Ganze sehen. Ich muss sagen, ich bin ein Glied in einer großen Kette und deshalb mache ich das. Ja? Meine Arbeit, die taugt etwas, damit nachher dieses Auto vollkommen ist und komplett ist. Wenn ich es nicht sehe, wenn ich dieses Auto nicht im Blick habe, wenn ich nur sehe, ich habe ja hier nur einen Wischerarm, was bringen mir diese Hunderten, Tausende und sonst was von Wischerarme, die ich hier jeden Tag mache, dann würde ich vielleicht meine Motivation verlieren. Aber wenn ich weiß, es geht um dieses Auto, wenn ich weiß, es geht um Jesus Christus, alles geht um Jesus Christus, dann tue ich meinen Dienst. Weil es gibt da draußen Menschen, die will Gott erretten. Und er will dich und mich dazu gebrauchen. Und deswegen ist es für Paulus nicht so schlimm. Wenn Gott für ihn vorgesehen hat, jetzt im Knast zu sitzen, dann tut er es eben. Ich erleide es gerne um der Auserwählten willen. Denn diese Errettung, die ist in Christus Jesus, hier lesen wir es wieder in Vers 10, die ist auch ewig. Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, sind wir uns wirklich bewusst, dass Gott uns gebrauchen will, um Menschen zu retten? Haben wir es schon mal erlebt, dass sich ein Mensch bekehrt hat? Haben wir es schon mal gesehen? Außer natürlich bei uns selbst oder so? Sind wir bewusst, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, dieses Wort der Wahrheit weiterzugeben? Sind wir uns dessen bewusst? Tun wir es? Wir sind ein Glied in einer Kette. Und deswegen frage ich uns und möchte uns herausfordern, sind wir Verkündiger dieser edlen Wahrheit? Und so kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Einheit heute. Und wir können diese Verse 11 bis 13 nur als Gesamtes betrachten. Wir werden sie uns zwar einzeln anschauen, aber es sind im Grunde genommen vier Aussagen, die immer eine Sache betonen, aus der eine andere resultiert. Also praktisch, Paulus betont hier immer den Menschen, was er tut, und danach die Reaktion Gottes, die Reaktion Jesu darauf. Ist sehr interessant. Ich glaube auch, dass wir hier einen sehr häufig zitierten Vers haben, eben in Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er sich doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und wir möchten uns anschauen, was denn damit auch gemeint ist. Vielleicht gehen uns ja heute Lichter auf. Allerdings geht's so los, dass Paulus sagt, glaubwürdig ist das Wort. Nun, diese Floskel oder diesen Begriff, glaubwürdig ist das Wort, den benutzt Paulus als einziger im Neuen Testament, und er benutzt es nur in den Pastoralbriefen, so zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 5, denn auch da sagt er, glaubwürdig ist das Wort. Dann benutzt er es nochmal in Titus, und er gebraucht es hier. Und auch wenn wir uns den griechischen Text anschauen würden, dann würden wir merken, dass es hier rhythmisch vorangeht. Also ungefähr so, als wenn man ein Lied singen würde. Ein Liedtext. Vielleicht haben wir es ja auch mit einem Lied zu tun, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass das hier inspiriertes Wort Gottes ist und dass Paulus es aufgeschrieben hat. Und deswegen schauen wir uns das an. Es ist aber eben etwas Besonderes. Wie schon gesagt, geht es immer von einer Aktion des Menschen auf eine Reaktion Gottes über. Und das, da möchten wir jetzt mal anfangen in Vers 11. Und ich will nochmal komplett diese Verse lesen von 11 bis 13. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und so starten wir mit 11b. Wenn wir mitsterben, werden wir mitleben. Das Wort mitsterben kann hier zweierlei Bedeutung haben. Zum einen ist es eben das Geistliche oder auch das Physische. Im geistlichen Sinne ist das Sterben eigentlich immer auf die Taufe bezogen, könnte man sagen. Es ist ja dieses spirituelle Mitsterben mit Jesus. Wir haben da auch eine wunderbare Bibelstelle aus Römer 6 dazu. Das können wir mal aufschlagen und lesen. Da beschreibt Paulus es sehr gut, was damit gemeint ist. Römer 6, 4 und 5. Ja, Abvers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und dann noch 7 und 8. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das ist doch schon mal herrlich. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ja, also hier ganz klar, dass etwas passiert ist, dass wir mit Christus mitgestorben sind, nicht körperlich, sondern geistlich. Die Taufe ist nicht dafür verantwortlich, per se, dass wir mit ihm mitgestorben sind. Also die Taufe bewerkstelligt nicht unsere Rettung. Das darf man hier nicht falsch verstehen, sondern es geht darum, dass wenn wir Christen werden, wenn wir Jesus lieb gewinnen, wenn er uns erweckt aus den Toten, dann sind wir mit Christus auferstanden. Es kann ja nämlich auch die Taufe mit dem Heiligen Geist gemeint sein, praktisch unsere Bekehrung und nicht die rituelle Taufe, die ja jeder von uns hoffentlich vollzogen hat. Es bedeutet, wie gesagt, nicht, dass die Taufe den Menschen rettet, sondern es ist der Geist, der den Menschen rettet, der den Menschen erweckt. Wenn der Mensch sich eben für Jesus entscheidet, dann ist er automatisch mit Jesus gestorben, weil wir haben ja hier auch gelesen, wenn wir mit Jesus, also mit ihm leiden, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann gehören wir ihm und er rettet uns aus dem Tod. Also hier ist praktisch dieses geistliche Mitsterben gemeint. Aber es gibt da eben auch ein physisches Mitsterben. Da können wir mal Hebräer 11 aufschlagen, wo dann drin steht in 36 bis 40. Also da gibt es eine ganz lange Liste, aber wir lesen jetzt nur die, wo es dann wirklich ums Sterben geht, dieser Märtyrer. In 11,36, und andere erfuhren Spott und Geiselung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern, in Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Also hier ganz klar einige Zeugnisberichte von Menschen, die für den Glauben wirklich physisch gestorben sind. Diese Menschen sind allerdings nicht deswegen gläubig, weil sie physisch für Jesus gestorben sind, sondern weil sie dieses Zeugnis festgehalten haben und gesagt haben, es gibt etwas Besseres für mich als das Leben hier auf dieser Erde. Es gibt etwas Besseres als das, was mir hier die Menschheit bieten kann. Es geht nämlich um Jesus. Es geht alles nur um Jesus. Und deswegen kann dieses Mitsterben eben auch ein physisches, also physisch gemeint sein, indem Paulus sagt, die Märtyrer und auch all die Menschen und auch ich, wenn ich den Märtyrertod sterbe, meint er hier, dann werden wir mitleben. Wir werden nie wieder auferweckt werden. Es geht also darum, dass wenn wir unser Leben wirklich Jesus übergeben haben, wenn wir für diese Welt gestorben sind, dann werden wir auch leben mit Jesus in der Ewigkeit. Johannes 11,25 sagt, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter geht Paulus dann in 12a, wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Oder eben, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Das Wort für ausharren ist dasselbe wie eben in Vers 10 schon vorgelesen und bedeutet an sich darunter bleiben. Oder eben auch da bleiben, ohne sich durch eine Flucht der Situation, der akuten Situation, zu entziehen. Paulus kommt also wieder auf das Leiden zu sprechen und sagt, dass der Christ, der sich um Jesu Willen den Nachteilen dieser Welt hingibt, wenn er stets unter dem Glauben bleibt, wird er eines Tages mitherrschen in der Ewigkeit. Für Paulus ist das Ausharren eine Funktion von eben dem Mitgestorbensein von vorher. Wenn wir Jesus nachfolgen, und dazu werden wir auch noch kommen im 2. Timotheusbrief, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Wir werden in irgendeiner Art und Weise einen Nachteil hinnehmen. Und deswegen glaube ich, dass hier gemeint ist, dass wir ausharren werden, die Christen. Es ist nicht eine Grundlage, auf der wir dann errettet werden, ähnlich nicht wie die Taufe uns per se errettet, sondern es ist eben dieses Hingeben an Jesus. Es ist die Wiedergeburt, die ein Mensch erlebt haben muss. Und dann wird er auch mitherrschen. Für Paulus ist das das Ausharren eine Funktion eben von mitgestorben. Und es ist mehr ein Resultat daraus, wenn wir Christen sind, dass wir dann auch ausharren werden. 1. Johannes 1, Vers, 2, Vers 19 sagt uns da eine gute Parallelstelle dazu. 1. Johannes 2, Vers 19, wo dann drin steht: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Die Menschen wenden sich also ab. Sie sind nicht da geblieben, und Johannes redet hier über Irrlehrer, die wohl mal in der Gemeinde waren, aber weg sind. Sie haben das weitergesucht. Der Christ hingegen unterordnet sich Jesus. Der Christ, der es wirklich ernst meint, der sich wirklich bekehrt hat, und dazu werden wir nachher noch mal kurz kommen, der unterordnet sich Gott. Er erträgt diese Dinge und Gott wird ihn auch vorbereiten, diese Dinge zu tragen. Er muss diese Dinge nicht alleine machen. Niemand von uns, sondern er erträgt diese Dinge geduldig. Das Resultat daraus, dass wir, oder wenn wir standhaft ausharren, ist dann eben, dass wir mitherrschen werden. Wie gesagt, ist das Ausharren keine Eintrittskarte automatisch in den Himmel, sondern nur der Glaube an Jesus Christus ist eine Eintrittskarte. Und dieser Glaube wird uns auch befähigen, Jesus zu bekennen. Aber mitherrschen, das klingt ja in erster Linie irgendwie komisch, weil eigentlich sind wir doch oder werden wir doch im Himmel sein, um Gott anzubeten. Tatsächlich werden wir im Himmel sein, um Gott anzubeten, um eine Hochzeit zu feiern, die alles übersteigt, was wir je erlebt haben werden. Aber Jesus selbst versprach seinen Jüngern eben in Lukas 22, dass sie im Himmel auf 12 Thronen sitzen werden und die 12 Stämme Israels zum Beispiel richten werden. Oder eben auch der Gläubige. Paulus beschreibt den Gläubigen in 1. Korinther 6 so, dass er auch mitherrschen wird. Er begründet es nämlich in der Argumentation, weil die Christen dort Rechtsstreit miteinander geführt haben, also der eine Bruder gegen den anderen. Und dann sagt er, das soll nicht sein, denn in 6 Vers 2, 1. Korinther 6, 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Ich will gar nicht darauf eingehen, was das jetzt praktisch heißt für uns auf dieser Erde, aber es bedeutet praktisch, dass wir eines Tages mitherrschen werden, mitrichten werden. Was auch immer das dann praktisch heißen mag. Es bleibt wohl Gottes Geheimnis, aber Fakt ist, dass wer ausharrt, wer durch die Gnade Gottes ausharrt, wir wissen auch aus dem 1. Korintherbrief, dass Gott uns niemals mehr auferlegen wird, als wir tragen können. Und deswegen werden wir können wir standhaft ausharren durch die Gnade. Denn der in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag des Herrn. Philipper 1,6. Kommen wir zur dritten Gegenüberstellung, die wir uns noch anschauen werden, und zwar in 12b. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Neben diesen schönen Dingen, die wir uns gerade eben angeschaut haben, gibt es eben auch Dinge, vor der uns die Bibel warnt, vor denen uns die Bibel warnt. Es gibt Dinge, die eben als Warnung oder eben auch als Zeugnis der Konsequenz Gottes in der Bibel drinstehen. Paulus führt diese Wesenszüge Gottes weiter aus, indem er sagt, dass auf unsere Verleugnung Gottes Verleugnung folgt. Jetzt fragen wir uns wahrscheinlich, wie ist es denn gemeint? Moment mal, wenn wir ihn verleugnen, zum Beispiel, indem ich jetzt auf der Arbeit mal gesagt habe, ja, ich weiß auch nicht, was ich so von Jesus halten soll, dann verleugnet Gott mich auch? Oder was ist vielleicht mit denen, die dem sicheren Tod ins Auge geblickt haben oder die der Folterung ihrer eigenen Familie zuschauen mussten und aufgrund dessen zusammengebrochen sind und Jesus verleugnet haben? Kann der Jesus da nicht ein Auge zudrücken? Diese Verse sind in der Tat nicht leicht zu verstehen und ich selbst habe mich erst nach einigen Recherchen und nach viel Suchen zu einer Antwort durchgerungen und die möchte ich euch mal mitgeben. Zunächst möchten wir uns der Frage widmen, wer ist denn mit diesem Wir gemeint? Paulus schreibt ja hier, wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wer ist mit diesem Wir hier gemeint? Gibt es in der Bibel eine Geschichte, wo jemand den Herrn Jesus verleugnet oder Gott verleugnet? Natürlich gibt es eine, und zwar Petrus. Ich glaube, dass uns alle diese Geschichte kennen. Petrus verleugnete den Herrn aufs Übelste. Er schwor bei allem, was er hatte, mit vollem Enthusiasmus, diesen Jesus nicht zu kennen. Allerdings war es bei Petrus so, dass er sofort erkannt hatte, dass es falsch war, was er getan hat, und er rannte raus und weinte bitterliche Tränen. Tränen der Buße, möchte man hier meinen. Wie ging Jesus mit diesem Menschen nun um? Wandte er sich von ihm ab? Wollte Jesus nichts mehr mit ihm zu tun haben? Nein. Jesus ging auf Petrus zu, er stellte ihn wieder her, das können wir auch lesen in Johannes 21, und er forderte ihn einfach nur auf, liebst du mich? Diese Frage stellt hier Jesus dem Petrus. Petrus ist sogar später so weit, Jesus wirklich bis in den Tod zu folgen, und er verleugnet ihn nicht mehr. Also, wenn die Konsequenz aus diesem Vers 12 die wäre, dass wenn wir einmal Jesus verleugnen, wenn wir einmal vielleicht aus Angst etwas sagen und sagen, Jesus nicht zu kennen, er sich dann automatisch von uns abwenden würde, dann würde sich das doch hier widersprechen mit der Geschichte von Petrus, oder? Ist Petrus also vielleicht auch nur eine Ausnahme? Nein, auch das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus einem Christen immer vergibt, wenn er sündigt. Und das lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, wo drin steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben also hier die Zusage, dass wenn wir zu Gott kommen, mit egal welchem Blödsinn, Gott vergibt uns. Wenn wir ehrlich um Vergebung bitten, und auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht so ganz so meinen, Gott vergibt uns unsere Schuld. Würde sich jetzt hier also die Schrift widersprechen, können wir dann sagen? Ist es dann, schließt sich das eine und das andere aus, je nachdem, was ich glaube? Natürlich nicht. Die Schrift widerspricht sich nirgendwo. Ich glaube nicht, dass es hier in diesem Vers, Vers 12, um wiedergeborene Christen handelt. Wie komme ich dann darauf? Jesus selbst redet ja über solche Personengruppen, die ihn verleugnen werden. Zum einen sind es die törichten Jungfrauen, die nicht in die Hochzeit reinkommen, nachzulesen in Matthäus 26. Sie kommen nicht in die Hochzeit rein, weil sie zu wenig Öl dabei haben. Sie waren die ganze Zeit dabei bei allen diesen Jungfrauen und sie gingen dem Bräutigam entgegen, aber bei ihnen fehlt das Öl, also können sie nicht rein. Und Jesus sagt zu ihnen sogar knallhart, oder der Bräutigam in der Geschichte, in dem Beispiel: Ich kenne euch nicht. Weiter gibt es eben auch den bekannten Text aus Matthäus 7, wo nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, ins Reich der Himmel einkehren wird. Es gibt also Menschen, die verleugnen Jesus zwar noch nicht jetzt, sondern später mal. Die Worte hier aus Vers 12b, die sind nämlich im Gegensatz zu den anderen Versen und zu den anderen Gegenüberstellungen hier im Futur geschrieben, also in der Zukunftsform sind sie hier aufgeschrieben. Eines Tages wird jemand Jesus verleugnen und umgekehrt. Dass es dabei also nicht um aktuelle Sünden geht in meinem Leben, wenn ich Jesus einmal vielleicht mutlos verleugne, ist deswegen klar. Es geht nicht darum, dass ich jetzt gesündigt habe, sondern es ist etwas Zukünftiges. Die Verse bedeuten also nicht, dass wir aufgrund unserer begangenen Sünden um unser Heil fürchten müssen. Unser Heil ist uns sicher. Unser Heil, das werden wir uns auch gleich noch kurz anschauen, ist uns sicher. Es bedeutet demnach vielmehr, dass es Menschen gibt, die mit Jesus laufen. Es gibt Menschen, die wähnen sich Nachfolger, aber sobald eine Kleinigkeit kommt oder vielleicht sobald die Konsequenz wahrer Nachfolge auf sie einprasselt, werden sie verleugnen. Die Kosten der Nachfolge haben schon immer die Nachfolger Jesu entzweit. Eine ganz klassische Geschichte ist die aus Johannes 6, wo auch viele Nachfolger einen Abgang machen. Aus Johannes 6, 66 und 67, wo steht: Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit. Jesus hatte zuvor nämlich harte Worte gewählt. Harte Worte. Könnt ihr euch mal das 6. Kapitel durchlesen. Und als sie das dann gehört haben, haben sie gemerkt, Alter, das geht jetzt zu weit. Ich gehe. Ich will nicht mehr mit Jesus zusammen sein. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr nicht auch weggehen? Und dann kommt eben in 68 dieser bekannte Vers, wohin sonst sollten wir gehen? Das waren wahre Nachfolger. Auch wenn Petrus ihn später verleugnete, ist er dennoch ein wahrer Nachfolger. Menschen wenden sich also ab von Jesus, wenn sie merken, dass die Bedingungen zu schwer sind. Ich kenne das selber, muss ich sagen, nicht mit mich von Jesus abwenden, sondern mit den Bedingungen. Wenn ich zum Beispiel an ein Fitnessstudio denke oder an irgendwelche Sportler und ich sie sehe, dann denke ich mir, boah, ich würde auch gerne so aussehen. Oh, ich habe sowieso einen Job, wo ich viel sitze, mal ein bisschen Bewegung und so auszusehen wie die. Warum nicht? Also fange ich an, ein paar Workouts zu Hause zu machen. Aber sobald ich merke, wie schwer es eigentlich ist, da dran zu bleiben, von mir aus täglich irgendetwas zu tun, dann lasse ich es lieber bleiben und denke mir, ja gut, das können andere machen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange der schon trainiert. Der trainiert bestimmt schon sein ganzes Leben. Das geht nicht so einfach. Und dann lasse ich es, weil ich eben die Bedingungen kennengelernt habe. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen, wird es eines Tages auch vor Jesus sein. Und das sind wirklich sehr harte Worte, die die Bibel hier verwendet. Aber es sind eben auch Warnungen und zeigen den Charakter Jesu, zeigen den Charakter Gottes. Eines Tages, da wird Gott die Schafe von den Böcken trennen. Eines Tages, da wird Gott sagen, du gehörst zu mir und du nicht. Du hast den Sohn und du nicht. Daher ist es gut, dass wir unsere Gemeinde nicht aufgrund von Menschen bauen, sondern aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. 1. Timotheus 1, 18 bis 20 lesen wir noch in diesem Zusammenhang. Und dann sind wir auch schon fertig mit dieser, oder kurz vor fertig mit dieser GBS. 1. Timotheus 1, 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Ja, also es gibt hier Menschen, die gab es auch schon damals, die dieses gute Zeugnis von Jesus Christus von sich gestoßen haben, es ganz bewusst abgelehnt haben. Nein, ich will es nicht mehr. Wisst ihr, solange noch Gnadenzeit ist, jetzt aktuell, möchte ich dich fragen, bist du ein Kind Gottes? Bist du jemand, der wirklich wiedergeboren ist, oder bist du jemand, der mitschwimmt, der vielleicht christlich erzogen wurde und der sich sagt, haja, ist doch alles gut, haja, haja, klar, glaube ich an Jesus und so weiter. Aber hast du wirklich eine Wiedergeburt erlebt? Diese Frage werde ich dir nie beantworten können. Die kannst nur du dir selber beantworten. Frage Jesus ehrlich. Bitte ihn ehrlich um Sündenvergebung in deinem Leben. Bitte ihn ehrlich, dass du sein Kind wirst. Und nimm die Herausforderung an, die Jesus dir stellt. Denn Jesus verheißt uns nicht irgendwie Angst und Schrecken, sondern er verheißt uns das ewige Leben. Und aufgrund dessen können wir Jesus nachfolgen. Weil wir wissen, dieses Erdenleben ist nur eine Zwischenstation, ein kurzer Abschnitt. Paulus beschreibt es immer wieder, dass man in Zelten lebt. Ja? Ein kurzer Abschnitt, es ist nicht viel. Es geht nämlich um die Ewigkeit. Es geht nämlich alles nur um Jesus. Deswegen frage dich am besten heute noch, glaubst du wirklich an den Sohn Gottes oder eben nicht? Denn in Vers 13, und das ist jetzt das Letzte, was wir uns anschauen, da heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wisst ihr, die Untreue des Menschen färbt zum Glück nicht auf Gott ab. Leider färbt die Treue Gottes nur sehr schlecht auf uns Menschen ab. Aber das liegt mehr an uns Menschen, nicht an Gott. Aber umgekehrt auf keinen Fall. Der Mensch färbt eben nicht auf Gott ab. Bei Gott ist ein Ja und eben ein Nein. Er kann nicht anders, als zu seinen Kindern Ja zu sagen. Und er kann auch nicht anders, als zu seinem Wort zu stehen. Das bedeutet, wenn er einmal zu dir Ja gesagt hat, wenn du sein Kind bist, wird er nicht übermorgen Nein zu dir sagen. Egal, was du tust. Davon bin ich überzeugt. Gott wird dich immer lieben, denn niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn das nämlich so wäre, dann würden wir in eine Werksgerechtigkeit verfallen. Dass wir uns unser eigenes Heil irgendwie erwirken müssten. Nein, so ist es nicht mit Gott. Bei Gott ist es so, dass er Ja sagt zu uns, aber eben auch aufgrund von dieser Treue Gottes, weil er sich selbst nicht verleugnen kann, muss er Nein sagen zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Und wie schon gesagt, eines Tages wird er die Schafe von den Böcken trennen und diese Trennung wird für ihn wahrscheinlich das Schmerzhafteste sein. Wir werden zwar erkennen, wenn wir nicht seine Kinder sind, oder die Menschen, die nicht seine Kinder sind, werden dann erkennen, Schande, warum habe ich diesem Wort nicht geglaubt? Aber Gott wird sagen, ich bleibe mir treu. Und wenn du den Sohn nicht hast, kann ich dich hier nicht reinlassen. Er kann hier keine Ausnahme machen, denn er verleugnet sich eben nicht selbst. Letzte Bibelstelle aus 1. Johannes 5, wo steht, in den Versen 10 bis 13, die ich noch vorlesen möchte. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Gott ist sich treu. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gott ist sich treu. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Vielleicht war das heute schwere Kost für den einen oder anderen, aber ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken. Halte im Gedächtnis Jesus Christus und überprüfe dich selbst. Frage Gott. Und wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann lade ich dich ein, lass uns gemeinsam freuen. Lass uns, ja, Gott dankbar sein für das, was er für uns getan hat. Und das möchte ich jetzt noch und ich will beten. Und Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen danke, dass du unser Vater bist, dass du ein herrlicher Gott bist, der uns die Sünden vergibt. Egal was wir tun, Herr, wir können zu dir kommen. Wir können zu dir kommen und unsere Sünden bekennen. Du wirst uns niemals rausschicken, wegstoßen oder sonst was. Sondern du bist treu, denn du kannst dich selbst nicht verleugnen, Herr. Aber genauso bist du eben auch treu in deinem Urteil über die Menschen, die deinen Sohn nicht haben. Gott, wir möchten uns gebrauchen lassen, in dieser Kette des Evangeliums ein Glied zu sein, dass es weitergegeben wird, dass die Menschen in unserem Umfeld, dass deine Auserwählten auch hier die Errettung erlangen. Vater, bitte vergib du auch mir, wo ich meinen Mund halte. Vergib du mir, wo ich feige bin, wo ich dich vielleicht auch schon verleugnet habe in meinem Leben. Und schenke mir Mut. Herr, du hast gesagt, dass du niemals mehr auferlegen wirst, als wir tragen können. Und darauf verlasse ich mich, Herr. Und ich möchte es mir vornehmen, in der nächsten Situation mutig zu sein, zu bekennen, Herr. Denn ich weiß, worum es geht. Es geht alles nur um dich. Es geht alles nur um die Verherrlichung deines Namens. Und eines Tages werden wir dich verherrlichen für immer und ewig im Himmel, in der Ewigkeit. Danke dafür, mein Vater im Himmel. Amen.